Ich starte mit einem Gebet. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen jetzt weit für dich öffnest. Schenk uns deinen Heiligen Geist. Rühr du uns an. Danke, dass du jetzt da bist. Amen. Wir sind am Schauplatz Jerusalem. Der Wiederaufbau der Mauer ist in vollem Gang. Nehemia, Statthalter und Bauleiter, betreut die Arbeiten. Es gab bereits massive Schwierigkeiten. Die Völker ringsum beäugen die Entwicklung rund um Jerusalem argwöhnisch. Sie spotten und ein heimtückisch geplanter Angriff soll das Vorhaben vereiteln. Aber Gott verhindert den Anschlag. Der Bau an der Mauer kann weitergeführt werden. Doch die Bauarbeiter sind von da an bewaffnet. Die Gefahr plötzlich hereinbrechender Angriffe ist einfach zu groß. Es ist anstrengend. Es ist zermürbend. Und die Schwierigkeiten nehmen weiter zu. Nehemia berichtet. Ich lese aus Nehemia 5, die Verse 1 bis 5. Im Volk breitete sich große Unzufriedenheit aus. Männer und Frauen kamen zu mir und klagten über Leute aus ihrem eigenen Volk. Einige sagten, wir haben viele Söhne und Töchter. Um zu überleben, brauchen wir mehr Getreide zum Essen. Und andere klagten, wir müssen unsere Felder und Weinberge und Häuser verpfänden, sonst haben wir in der Hungersnot nicht genug zu essen. Wieder andere beklagten sich, wir mussten uns Geld leihen, sonst hätten wir dem König die Pacht für unsere Felder und Weinberge nicht zahlen können. Wir sind doch aus demselben Fleisch und Blut wie die anderen aus unserem Volk. Unsere Kinder sind genauso viel wert wie ihre Kinder. Aber wir müssen ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven geben. Einige unserer Töchter sind zu Sklavinnen geworden und wir konnten nichts dagegen tun. Unsere Felder und Weinberge gehören doch schon anderen. Was ist hier passiert? Die Lage im Volk Israel ist heikel. Und diesmal kommt die Anfechtung nicht von außen, nicht von hereinbrechenden Feinden, sondern von innen. Soziale Ungerechtigkeit gefährdet die innere Einheit des Volkes. Missstände, die vermutlich schon vorher da waren, haben sich weiter verschlechtert. Die ständige und aufreibende Arbeit an der Mauer verhindert, dass die Arbeiter ihre eigenen Felder, Olivenhaine und Weinberge bestellen, was ja sonst ihre tägliche Versorgung sichert. Eine Hungersnot im Land tut das Übrige. Das Ergebnis ist Not in vielen Bereichen. Manche leiden Hunger, wissen kaum, die vielen Mäuler ihrer Familie zu stopfen, und andere müssen eine Hypothek aufnehmen oder Geld aufnehmen, um sich Getreide zu kaufen oder die Abgaben an den König zahlen zu können. Und manche sind sogar gezwungen, ihre eigenen Kinder in die Sklaverei zu verkaufen. Und es passiert das, was in wirtschaftlichen Krisenzeiten häufig geschieht. Die soziale Schere klafft immer weiter auseinander. Arme werden ärmer und Reiche werden reicher. Die Not ist groß und die Betroffenen wenden sich an Nehemia. Wir sind doch genauso Menschen wie die anderen. Sind wir denn weniger wert? Ich lese weiter aus Nehemia 5. Als ich ihre Klagen und diese Geschichten hörte, packte mich der Zorn. Ich dachte gründlich über all das nach. Und dann zog ich die einflussreichen Leute und die führenden Männer zur Rechenschaft. Ich sagte zu ihnen, was seid ihr nur für Wucherer, die ihr eigenes Volk belasten? Dann berief ich ihretwegen eine große Versammlung ein. Dort sagte ich zu ihnen, wir haben Leute aus unserem eigenen Volk freigekauft, die zuvor an andere Völker verkauft worden waren. Soweit es uns möglich war, wollt ihr sie jetzt wieder verkaufen, damit wir sie nochmal zurückkaufen müssen? Da schwiegen sie, denn sie wussten keine Antwort. Ich fuhr fort, das, was ihr da macht, ist nicht gut. Solltet ihr nicht so leben, wie es der Ehrfurcht vor Gott entspricht? Sonst macht ihr uns nur zum Gespött anderer Völker, die unsere Feinde sind. Meine Verwandten, meine Leute und ich, auch wir haben Geld und Getreide verliehen. Wir wollen den Leuten nun ihre Schulden erlassen. Gebt auch ihr ihnen heute ihre Felder und Weinberge, ihre Olivenbäume und ihre Häuser zurück. Erlasst ihnen die Rückgabe von allem, was ihr ihnen geliehen habt. Geld, Getreide, Traubenmost und Olivenöl. Die Männer stimmten zu. Ja, wir wollen alles zurückgeben und die Schulden nicht einfordern. Wir machen es so, wie du es gesagt hast. Dann rief ich die Priester herbei. In ihrer Anwesenheit ließ ich die Geldgeber schwören, ihr Versprechen einzuhalten. Auch leerte ich die Taschen meines Gewandes aus. Dabei sagte ich, genauso soll Gott jeden, der sein Wort nicht hält, aus seinem Haus und seinen Besitz hinauswerfen. Leer und hinausgeworfen steht er dann da. Da sagte die ganze Versammlung, Amen, und lobte den Herrn. Und das ganze Volk hielt sich an diese Abmachung. Nehemia hat hier keine Hemmung, das Unrecht direkt anzusprechen. Er bezieht deutlich Stellung, bestellt die Verantwortlichen, die Vornehmen, die Befehlshaber und formuliert klare Worte. Das, was ihr da macht, ist nicht gut. Damit richtet er sich an die Bessergestellten, die die Not im eigenen Volk zu ihrem Vorteil nutzten, die sich an ihn bereicherten. Was seid ihr nur für Wucherer, die ihr eigenes Volk belasten? Gott hatte in seinem Gesetz ganz klare Regeln aufgestellt und die dienten ganz besonders dem Schutz der Armen. Die Message, aus Not soll kein Geschäft gemacht werden. Darum war es innerhalb des eigenen Volkes gar nicht erlaubt, Zinsen zu verlangen oder Aufschläge für Nahrungsmittel zu berechnen oder einen Israeliten als Sklaven zu verkaufen. Und auch Grundbesitz sollte gar nicht längerfristig den Besitzer wechseln. Aber das alles war hier zu großen Teilen gängige Praxis geworden und die Notlage der Betroffenen hatte sich immer weiter verschlimmert. Nehemia prangerte das an und verordnet einen sofortigen Schuldenerlass. Alles, alles soll zurückgegeben werden. Und selbst diejenigen unter ihnen, die rechtmäßig Geld und Nahrungsmittel verliehen hatten, so wie Nehemia selbst, auch die werden angehalten, an dieser Stelle auf ihr Recht zu verzichten und nichts zurückzufordern. Um das verbindlich festzumachen, lässt Nehemia das ganze Volk einen Eid schwören, ein heiliges Versprechen vor Gott. Und das Volk lobt Gott und setzt den Schuldenerlass in die Tat um. Das Thema, das hier in den Mittelpunkt rückt, ist die Frage, wie sollen wir Menschen miteinander umgehen? Nehemia macht hier ganz deutlich, dass es dabei gar nicht so sehr um einen zwischenmenschlichen Konflikt geht, der gelöst werden muss, sondern er bringt noch eine ganz andere Ebene mit ins Spiel, nämlich die Beziehung zu Gott. In Vers 9, solltet ihr nicht so leben, wie es der Ehrfurcht vor Gott entspricht. Oder weiter unten in Vers 15, aber ich handelte nicht so, aus Ehrfurcht vor Gott. Der angemessene Umgang miteinander wird hier aus Ehrfurcht vor Gott abgeleitet. Furcht Gottes als Programm für eine Sozialreform? Was bedeutet das denn, Ehrfurcht vor Gott? Ehrfurcht vor Gott haben bedeutet, anzuerkennen, wer Gott ist, mit wem ich es hier eigentlich zu tun habe. Ich erinnere mich, als ich mal eine Episode im 2. Mose gelesen habe zu Hause, das war so ein richtig großes, kinowürdiges Szenario. Also da donnert es und Gott lässt den Berg beben, Feuer fällt vom Himmel, Rauch steigt auf. Und man hat den Eindruck, die Natur kann der Gegenwart Gottes überhaupt nicht standhalten. Ja, und das ganze große Volk zittert vor diesem Gott, kann es kaum aushalten, wirft sich auf den Boden. Und das hat meine Gottesbeziehung echt verändert, als mir klar wurde, dass der Gott, der das hier alles vermag und der ein ganzes Volk in Angst und Schrecken versetzt, genau der gleiche Gott ist, mit dem ich gerade in meinem Wohnzimmer stille Zeit halte. Das ist übrigens auch der Gott, der gerade hier im Christustreff ist. Das ist eine Seite, die uns fremd ist und die wir ganz oft nicht einordnen können. Aber sie gehört auch zu Gott. Ist uns eigentlich klar, dass Gott kein zahmer Stubentiger ist, der bequem in unsere Handtasche passt? Dass wir es mit dem zu tun haben, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, souverän, allmächtig, gewaltig, der mit nur einem Wort ein ganzes Universum aus dem Nichts entfaltet und dessen Größe so unaussprechlich ist, dass die großen und unbezwingbaren Gebirge unserer Welt gerade mal seine Fußbank sind. Und gleichzeitig ein Gott, der sich selbst ganz klein macht, um mit uns auf Augenhöhe zu sein. Der dich zärtlich umwirbt, der dich sucht, der dir nachgeht, der dich vermisst, wenn du nicht da in seiner Nähe bist. Ein Gott, der sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich bereit bin, alles für dich herzugeben, sogar mein Wertvollstes und mein Liebstes. Ich bin für dich und ich will, dass du die ganze Fülle von Gutem empfängst, das ich für dich bereithalte. Das alles und noch viel, viel mehr ist Gott. Und Ehrfurcht vor Gott zu haben bedeutet, vor ihm zu stehen und zu entdecken und anzuerkennen, wer er ist. Eine Haltung größter Hochachtung. Und dabei brauchen wir beides. Furcht und Liebe, Respekt und Vertrauen. Und auf wundersame Weise steht das nebeneinander und verortet uns so vor Gott, dass es Voraussetzungen schafft für ein Handeln, das seinem Willen entspricht. Wandeln in der Furcht Gottes, leben in der Furcht Gottes. Nehemia macht ganz deutlich, nicht die Macht, über die ich vielleicht verfüge, oder das Recht, das mir eventuell zusteht, oder den Vorteil, den ich für mich rausschlagen kann, nicht das soll mein Handeln bestimmen, sondern Gott und das, was ihm wichtig ist. Ehrfurcht vor Gott dient als Orientierungspunkt. Und dabei geht es nicht nur um mich und Gott, sondern auch um all die anderen, um meine Mitmenschen, um die Gemeinschaft, in die Gott mich hineingestellt hat. Wenn wir uns darauf einlassen, wie Gott ist, dann entdecken wir auch, wie sehr seine Liebe Armen und Bedürftigen gilt. Wir entdecken, dass es nicht seinem Willen entspricht, andere Menschen zu unterdrücken und auszunutzen. Wir entdecken, dass Barmherzigkeit gegenüber meinem Nächsten Hand in Hand mit der Furcht Gottes geht. Nah am Herzen Gottes leben heißt auch denen nahe kommen, die ihn am Herzen liegen. Und somit hat die Furcht Gottes ganz unmittelbare Auswirkungen auf meinen Umgang mit anderen. Und was bedeutet das konkret? In Mose steht ein Vers, den vielleicht auch Nehemia schon im Sinn gehabt hat. Da steht, es wird immer Arme im Land geben. Und deshalb befehle ich dir, mach deine Hand auf für deinen Bruder, der bedrängt und arm in deinem Land lebt. Mach deine Hand auf für deinen Bruder. Nehmen wir denn neben all dem, was wir so tun, wie zum Beispiel ein Mauerbau, nehmen wir da noch wahr, wie es der Person neben uns geht? Was weiß ich von meinem Bruder oder von meiner Schwester neben mir? Meinem Arbeitskollegen, meinem Nachbarn, meinen Hauskreismitgliedern? Wo bin ich betroffen? Wo nutze ich Schwachheit aus? Wo ist es dran, auf mein Recht zu verzichten? Mühe auf mich zu laden? Aufzustehen gegen die Ausbeutung Schutzloser? Und darf mich das was kosten? Es geht hier nicht darum, dass Gott von dir erwartet, dass du die ganze Welt rettest. Darum kümmert er sich selbst. Das ist hier kein Aufruf zu wildem Aktionismus, sondern es geht um eine Handlung aus diesem Stehen vor Gott heraus. Ich musste da an eine Freundin von mir denken. Das ist eine sehr gute Freundin von mir und sie ist schon seit meinen Teenagerjahren ein Vorbild im Glauben für mich. Und sie hat eine Haltung, die mich wirklich beeindruckt. Sie geht nämlich davon aus, dass es immer jemanden in ihrer Nähe gibt, den Gott ihr anvertraut und wo sie gefordert ist, Lasten mitzutragen. Und so wurde sie zum Beispiel gemeinsam mit ihrem Mann Wegbegleiter von einer Person aus ihrer Gemeinde, die auch noch in ihrer Nachbarschaft lebte. Dieser Mann litt zuerst unter einer Trennung und dann unter einer sehr schweren Krebsdiagnose. Und sie stand ihm mit großer Hingabe zur Seite, ganz unaufgeregt, ohne groß Worte drum zu machen. Sie hat ihm zugehört, sie hat seinen Tränen Raum gegeben, sie hat ihn zu Kaffee und Kuchen eingeladen, seine Wäsche gewaschen, ihn zum Arzt gefahren. Und schließlich hat sie im Hospiz in seiner Sterbestunde an seiner Seite gesessen. Und als berufstätige Frau mit trubeligem Familienleben war das nicht immer einfach. Aber sie hat gehandelt in dem Bewusstsein, dass dieser Mensch ihr von Gott aufs Herz gelegt wurde und dass es jetzt dran ist, sich in diesen Menschen zu investieren. Und eine Weile nachdem dieser Mann gestorben war, da begann sie wieder Ausschau zu halten nach dem nächsten Menschen, den Gott dir jetzt an den Weg stellt. Wen siehst du, wenn du Ausschau hältst? Wen legt Gott dir vor die Füße? Wo bist du gefordert, deine Zeit, dein Geld, deine Aufmerksamkeit an jemanden zu verschenken, der es dringend braucht? Fällt dir jemand ein? Und vielleicht fragst du dich manchmal, was habe ich denn davon? Nehemia berichtet in einem weiteren Abschnitt von Kapitel 5 von seinem selbstlosen Einsatz gegenüber dem Volk, bei dem er nicht nur darauf verzichtete, so wie seine Vorgänger das Volk auszubeuten, sondern sogar auf Dinge, die ihm rechtmäßig zugestanden hätten, zum Beispiel auf seine Einkünfte als Statthalter oder den Erwerb von Grundbesitz und wie er offizielle Geschäftsessen aus dem eigenen Portemonnaie finanzierte. Er tat das unter hohem Einsatz, alles um das Volk zu entlasten. Und am Ende des Kapitels wendet er sich mit einem kurzen Gebet an Gott. Mein Gott, behalte all das Gute in Erinnerung, das ich für dieses Volk getan habe. Es ist eins von mehreren Gebeten, die Nehemia in seinen Bericht einfügt. Und es scheint so darauf hinzudeuten, dass die Gemeinschaft seinen Einsatz vielleicht gar nicht so angemessen zu würdigen wusste. Nehemia hatte eine hohe und sichere Stellung am persischen Königshof aufgegeben. Und im Vergleich dazu war das Leben jetzt hier in Jerusalem ganz schön hart. Und trotzdem geht Nehemia als starkes Vorbild voran. Er scheut weder harte Arbeit noch Verzicht. Und dann kommt gefühlt nichts oder nur wenig zurück. Mein Gott, behalte all das Gute in Erinnerung, das ich für dieses Volk getan habe. Er wendet sich an Gott in dem tiefen Vertrauen, dass er es ist, der seine Mühe sieht, der sie schätzt und der sie ihm zum Segen setzen wird. Und dieses tiefe Vertrauen, das wünsche ich auch uns. Denn dadurch können wir fähig werden, im Verborgenen Gutes zu tun. Wir können unsere Anerkennung bei Gott finden. Also, lasst uns leben in der Furcht des Herrn, herausfinden, wer er ist, was ihm wichtig ist, unser Handeln daran ausrichten und Schätze sammeln vor Gottes Augen. Wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Amen.